Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis 11:30, Daniel Heinrich, guten Abend. Die US-Wahl war das Thema des Tages, des Wochenendes, der vergangenen Tage auch schon. Joe Biden ist der designierte US-Präsident, Kamala Harris die designierte US-Vizepräsidentin. Aus der ganzen Welt sind schon Glückwünsche an die beiden eingetrudelt. Auch aus Deutschland. Wir berichten in dieser Sendung gleich zu Beginn aus den USA und dann im Anschluss auch aus Berlin. Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland sind weiterhin sehr hoch. Zehntausende Menschen haben gestern in Leipzig dennoch dicht gedrängt gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach vorzeitiger Auflösung der Demo gab es Randale. Nun wird massive Kritik an Politik, Behörden und den Demonstrierenden laut. Auch dies ein Thema in dieser Sendung, in der wir auch nach Stuttgart blicken. Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter waren heute aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Am Ende der Sendung, wie gewohnt, die Presseschau und nach der Sendung folgt das Sportgespräch ab 23.30 Uhr, Thema Eishockey, wie kann der Sport das Virus überleben? Aber zunächst zu dem Thema des Wochenendes. Vor allem in den liberalen Großstädten der USA wie New York oder Los Angeles hatte die Nachricht für regelrechte Jubelchöre gesorgt. Joe Biden als der designierte US-Präsident. Das hatten US-Medien gestern am frühen Abend unserer Zeit verkündet. Es war das erste Mal seit der Abwahl von George Bush Senior 1992, dass ein amtierender Präsident die Wahl verloren hatte. Joe Biden und die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris haben dann keine Zeit verstreichen lassen. In einer Rede vor Anhängern rief vor allem Biden zur Einheit des Landes auf. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler mit Eindrücken.
Überall zog es die Menschen auf die Straßen, nachdem Joe Biden zum President-elect, zum gewählten Präsidenten, ernannt worden war. Es gab Hubkonzerte und spontane Freudentänze in Washington D.C., in New York, Chicago, Atlanta und in Wilmington, Delaware, wo Joe Biden seine Acceptance-Speech vor der Kulisse eines Drive-In hielt. Es war eine Rede, in der er sich für die Stimmen von bis dahin 74,5 Millionen Wählern bedankte. Biden versprach, ein Präsident zu sein, der das Land einen und nicht spalten wolle.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Für den es nicht rote und blaue, sprich republikanische und demokratische, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika gäbe.
Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Biden erwähnte den Namen von Donald Trump nur ein einziges Mal in seiner Rede. Doch er nahm mehrfach auf den Amtsinhaber und auf dessen Regierungsstil Bezug. Lasst uns diese düstere Ära der Dämonisierung hier und jetzt zu Ende bringen, rief Biden seinen Anhängern zu.
Let this grim era of demonization in America begin to end here and now.
Joe Biden war den Besuchern in Wilmington in Delaware und Millionen von Fernsehzuschauern von seiner künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vorgestellt worden. Die 56-Jährige hat sich bereits jetzt einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sie ist die erste Frau in der Position des Vice President und darüber hinaus die erste schwarze Frau auf diesem Posten in der Geschichte der USA.
I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Sie werde zwar die erste Frau in diesem Amt sein, erklärte Kamala Harris unter dem Jubel der Zuhörer, aber bestimmt nicht die letzte. Harris trug weißen Hosenanzug und weiße Bluse, eine bewusste Anspielung an die Frauenrechtlerinnen, die vor 100 Jahren das 19. Amendment, den 19. Verfassungszusatz mit dem allgemeinen Wahlrecht für Frauen erstritten hatten. Jedes kleine Mädchen, das ihr jetzt zusehe, wisse nun, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das Land aller Möglichkeiten seien, sagte Harris.
Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Der Acceptance-Speech des President-elect geht normalerweise eine Concession-Speech des Wahlverlierers voraus, in der er seine Niederlage einräumt, aber gleichzeitig die Legitimation des demokratischen Wahlprozesses und des gewählten Präsidenten betont. Nicht so bei dieser Wahl. Donald Trump zweifelt das Wahlergebnis weiter an und will am Montag mit einer juristischen Großoffensive beginnen, die einen organisierten Wahlbetrug der Demokraten in großem Stil nachweisen soll. Allerdings stehen der amtierende Präsident und seine engsten Berater mit dieser These mittlerweile ziemlich alleine da. Auch im Kreis der Republikaner rühren sich keine nennenswerten Stimmen mehr, die Donald Trump in seiner Uneinsichtigkeit unterstützen würden. Vielmehr ist aus Quellen des Weißen Hauses zu hören, dass republikanische Senatoren den scheidenden Präsidenten davon überzeugen wollen, seinen Widerstand endlich aufzugeben. Der Gouverneur von Maryland, der Republikaner Larry Hogan, erklärte in CNN, zwar hätte Joe Biden noch nicht viele Glückwünsche von Republikanern entgegennehmen können, jedoch würden sich mehr und mehr Republikaner dem Wählervotum beugen. Er hoffe, dass Donald Trump am Ende auch das Richtige tun werde, sagte Hogan.
More and more people in my party are accepting the result and hopefully the president's team will do the right thing in the end.
Joe Biden hat seinen Wahlsieg einer breiten Koalition von Wählern aus den städtischen Ballungszentren, aber auch aus Vorstädten zu verdanken. Auch der Umstand, dass der linke Flügel der Demokraten Joe Biden im Wahlkampf ungeteilt unterstützt hatte, dürfte zu seinem Sieg beigetragen haben. Der parteiinterne Streit um den richtigen Kurs dürfe jetzt nicht wieder aufbrechen, mahnte die Parteilinke Alexandria Ocasio-Cortez am Morgen in CNN.
It's irresponsible to pour gasoline on these already very delicate tensions in the party.
Nach einem Bericht der Washington Post will Joe Biden schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit eine Reihe von Präsidialerlassen verkünden, mit denen er den Kurs seines Vorgängers korrigieren will. Joe Biden möchte dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig machen und den sogenannten Moslem-Bann aufheben, der Reisende aus 7 mehrheitlich islamischen Ländern die Einreise verbot. Vor allem will Joe Biden aber eine schlüssige Strategie im Kampf gegen das Coronavirus entwickeln. Bereits für diesen Montag hatte eine hochkarätige Expertengruppe einberufen. Ab sofort sollen wissenschaftliche Erkenntnisse statt ideologische Glaubenssätze den gesundheitspolitischen Kurs des Landes in der Corona-Krise bestimmen.
Thilo Kössler berichtete. Der amtierende Präsident Donald Trump erkennt das Ergebnis übrigens immer noch nicht an und will juristisch dagegen vorgehen. Nichtsdestotrotz haben Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt Joe Biden schon zum Sieg gratuliert. In Deutschland unter anderem die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident. Klaus Remmel berichtet für uns aus Berlin.
Wenn Glückwünsche beflügeln, dann gehen Joe Biden und Kamala Harris im Januar mit viel Rückenwind in ihre Ämter. Die Bundeskanzlerin hatte schon am Samstagabend deutscher Zeit gratuliert. Der Bundespräsident wünschte wenig später von Herzen Weisheit und Kraft, Glück und Erfolg. Und er beließ es nicht bei der Gratulation. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung würdigte Frank-Walter Steinmeier den anstehenden Machtwechsel in Washington ausführlich. Vieles ist beschädigt, aber noch nicht zerstört, konstatierte er mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen. Deutschlands Chance, so ist der Artikel überschrieben, und der Bundespräsident kommt zu dem Schluss, dass der Unterschied zwischen den zerstörerischen letzten 4 Jahren, wie er schreibt, und den Chancen der kommenden 4 kaum größer sein könnte. Zitat: Wir Deutsche müssen verstehen, dass ein starkes Europa unsere Investition in dieses transatlantische Verhältnis ist. Erst dann hat unsere Partnerschaft mit den USA wieder eine strategische Klammer, die auch Differenzen in einzelnen Politikbereichen aushalten wird. Auch Grünen-Chef Robert Habeck sieht Europa in der Pflicht. Im Deutschlandfunk reagierte er auf die Entscheidung in Washington.
Also ich glaube, wenn man es auf 2 Worte bringt, dann kann man erleichtert sein. So jedenfalls geht es mir, aber nicht euphorisch. Nach Obama kam Donald Trump. Joe Biden muss fürchterlich arbeiten, dass das nicht wieder passiert, also dass nicht eine liberale, versöhnende Politik gerade den Populismus noch stärkt. Und für Europa heißt es, es wird eine ausgestreckte Hand geben. Trump hat Europa als Union nie akzeptiert, hat immer auf die Nationalstaaten gezeigt. Biden wird es anders machen. Das heißt aber auch, Europa muss als Europa sprechen. Und wir sind weit davon entfernt, dass es das tut.
Immerhin, die gemeinsame EU-Absprache für den Zeitpunkt von Gratulationen für Biden, Samstag 19 Uhr, hat funktioniert. Auch sonst klingt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen optimistisch.
Wir werden wieder in einen Dialog gehen können, nämlich miteinander reden, einander zuhören und gemeinsame Lösungen finden.
Lösungen für vertraute Probleme, die auch durch Joe Biden im Weißen Haus nicht verschwinden.
Die Frage, wie verteilen wir die Lasten in der NATO, die werden bei einem Präsidenten Biden genauso angesprochen werden, wie das vorher der Fall war.
So Annegret Kramp-Karrenbauer im ZDF. Auch wenn der Streit um die Verteidigungsausgaben weitergeht, mit den USA, aber auch innerhalb der Bundesregierung, parteiübergreifend wird anerkannt, dass es einen großen Unterschied ausmacht, dass ab Januar mit Biden wieder ein klassischer Multilateralist im Weißen Haus sitzt, einer, der Bündnispartner zu schätzen weiß.
Ich glaube, die ganze Welt atmet auf. Das ist so ein Schwung der Hoffnung, der durch die ganze Welt geht.
So würdigte CSU-Chef Markus Söder die Entscheidung. Man akzeptiere die demokratisch zustande gekommene Entscheidung, heißt es von Seiten der AfD. Die FDP will substanzielle Investitionen Deutschlands in die transatlantischen Beziehungen. Die Linkspartei verweist trotz des Erfolgs von Biden und Harris mahnend auf das starke Abschneiden des Wahlverlierers.
Klaus Remme berichtete. Seit rund einer Woche befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown. Die Corona-Neuinfektionen sind dennoch weiterhin sehr hoch. Das Robert-Koch-Institut hat heute über 16.000 neue Fälle innerhalb eines Tages vermeldet. Das waren zwar weniger als gestern, allerdings sind die erfassten Fallzahlen an Sonntagen meist niedriger, unter anderem, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus ist um 63 gestiegen. Nadine Lindner berichtet.
Nicht nur von Medizinern, sondern auch von mehreren Ministerpräsidenten gab es die Mahnung, dass die ergriffenen Kontaktbeschränkungen eventuell nicht ausreichten. Der grüne Regierungschef von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und der CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff äußerten sich ähnlich in verschiedenen Medien. Am 16. November findet die nächste Bund-Länder-Runde statt, die klären soll, ob sich der Teil-Lockdown bewährt. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie war natürlich auch beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung ein Thema, der in diesem Jahr rein digital stattfand. In einem Video beantwortete Bundeskanzlerin Angela Merkel Bürgerfragen unter anderem zur Impfstrategie. Die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU einigten sich in Grundzügen schon am Freitag auf ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen bei der Versorgung mit möglichen Impfstoffen. Merkel sagte nun, dass derzeit die Frage, wer geimpft würde, bereits mit der Ständigen Impfkommission, der Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Ethikkommission diskutiert wird.
Aber ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass ich sage, ganz vorne dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land. Und die Vorbereitungen für die Impfung laufen auch. Die Länder planen jetzt Impfzentren. Und so werden wir dann schauen, wie viel Impfstoff wir zur Verfügung haben, wie lange dieser Impfstoff immunisiert.
Morgen Vormittag stellen der Ethikrat, die Ständige Impfkommission und die Leopoldina ein gemeinsames Positionspapier zur Impfstrategie vor. Zudem tagt das Corona-Kabinett.
Nadine Lindner berichtete. Mindestens 20.000 Menschen haben gestern in Leipzig gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Es kam zu Randalen und Gerangel. Nun hagelt es Kritik an Polizei, dem Innenminister und den Demonstrierenden. Alexander Moritz.
Tausende Corona-Gegner ziehen am Samstagabend durch die Leipziger Innenstadt, ohne Maske oder Abstand. Kurz zuvor hatten Rechtsextreme aus der Demonstration heraus die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Gegenständen beworfen. Zahlreiche Journalisten wurden gezielt angegriffen und teilweise verprügelt. Diese Szenen sorgen für heftige Kritik. Die Corona-Demonstranten seien egoistisch, dumm und gemeingefährlich, so der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Anton. SPD-Innenpolitiker Pallas beklagt einen Missbrauch des Versammlungsrechts. Unverständnis für so viel Leichtfertigkeit auch von Ministerpräsident Kretschmer.
Das, was da passiert ist, ist in höchstem Maße eine Gefährdung nicht nur derjenigen, die dort waren, sondern von uns allen.
Doch warum ließen die Behörden all das sehenden Auges geschehen? Der Bund und das Land Sachsen hätten die Stadt nicht genug unterstützt, empört sich Leipzigs Oberbürgermeister Jung. Der rechtliche Rahmen in der Corona-Verordnung sei unzureichend. So war es beispielsweise nicht möglich, die Übernachtung der aus ganz Deutschland angereisten Corona-Gegner zu verbieten. Das städtische Ordnungsamt hatte versucht, die Demonstration wegen der zu erwartenden Zahl an Menschen auf einen weitläufigen Parkplatz am Stadtrand zu verlegen. Doch das sächsische Oberverwaltungsgericht kippte diesen Beschluss. Für ein Verwaltungsgerichtsurteil ungewöhnlich scharfe Kritik kam am Sonntagnachmittag von Innenminister Wöller auf einer kurzfristig anberaumten, nur wenige Minuten dauernden Online-Pressekonferenz.
Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat mit seiner Entscheidung die größte Corona-Party mit über 20.000 Teilnehmern genehmigt. Dies ist aus Infektionsschutzsicht unverantwortlich.
Doch auch Wöller steht unter Druck, ebenso wie die Polizeiführung. Die Linke spricht von Staatsversagen, von einem Planungsdesaster, der grüne Innenpolitiker Lippmann. Die mitregierenden Grünen fordern, Wöller müsse personelle Konsequenzen ziehen. Massive Kritik kam auch von den Journalismusgewerkschaften DJV und DJU. Nicht nur hätte die Polizei Angriffe auf Reporter nicht verhindert, sondern selbst mehrfach Journalisten an der Berichterstattung gehindert. Dazu heute vom Innenminister kein Wort. Stattdessen verteidigt er die Polizeiführung.
Eine gewaltsame Auflösung einer friedlichen Versammlung stand und steht nicht zur Debatte. Was wäre die Alternative? Einsatz von Zwang gegen Senioren oder Wasserwerfer gegen Kinder?
Polizei und Innenministerium werten es schon als Erfolg, dass es nicht zu noch größeren Ausschreitungen gekommen ist. Wieso es trotz der rund 3000 bereitstehenden Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland überhaupt zu den teils chaotischen Szenen in der Innenstadt kam, bleibt offen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, es habe im Einsatz Abstimmungsprobleme zwischen den Polizeieinheiten aus den verschiedenen Ländern gegeben.
Alexander Moritz berichtete, nach Wochen des Wahlkampfes, unzähligen Kandidatenrunden haben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter heute über ihr neues Stadtoberhaupt abgestimmt. Katharina Thoms.
Ich habe auch gerade einen Schreck gekriegt, aber ganz entspannt erstmal noch. Keine Sorge,
ein erster Schreck bei der virtuellen Wahlparty der Grünen in Stuttgart. Und dabei sollte es nicht bleiben. Die Grünen abgeschlagen auf dem zweiten Platz bei der Oberbürgermeisterwahl in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Obwohl sie bisher doch den OB gestellt haben. Eine absolute Mehrheit erreicht zwar auch niemand im ersten Wahlgang. Der deutliche erste Platz geht aber an Frank Nopper von der CDU mit gut 32% der Stimmen. Auch Noppers Wahlparty an diesem Abend wegen Corona nur im Netz als Livestream.
Ich bin hochzufrieden und glücklich mit diesem Ergebnis, das mich bis zum zweiten Wahlgang bis in die Zehenspitzen motiviert.
Nopper, der einzige relevante Kandidat im konservativen Lager, ist aktuell Oberbürgermeister in Backnang in der Nähe von Stuttgart.
Ich will noch stärker betonen, dass Stuttgart in dieser Situation einen langgedienten Rathauschef braucht, der Stuttgart kennt, kann und liebt. Und ich werde außerdem stärker akzentuieren, dass wir heute mehr denn je eine starke Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen brauchen.
Die Grünen mit nur guten 17% im vorläufigen Endergebnis konnten ihre Enttäuschung nicht verbergen. Die Kandidatin Veronika Kienzle versucht es mit Fassung zu tragen.
Ich finde, das Ergebnis heute ist nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht haben, aber es ist überhaupt nicht schlecht.
Dass sie bisher mit Fritz Kuhn den Stuttgarter Oberbürgermeister gestellt haben, es hat den Grünen wohl eher geschadet als genutzt. Noch viel wichtiger aber, die Wählerinnen und Wähler in Stuttgart hatten eine große Auswahl, vor allem im Mitte-Links-Lager. Mehr als jeder Zweite hat dort seine Stimme abgegeben, aber eben auch für drei weitere Kandidaten neben den Grünen. Veronika Kienzle versucht das positiv zu deuten.
Sagen, die ökosoziale Mehrheit ist sehr stabil und sehr deutlich. Und wenn die es ernst meinen, dann müssen die jetzt miteinander und auch mit mir verhandeln.
Die, das sind die anderen Kandidaten links der Mitte, mit ähnlichen Themen und Positionen. Kienzle kann es als erste Frau im Amt nur schaffen, wenn sie zurückziehen in der zweiten Runde. Denn im Stuttgarter Wahlrecht ist der zweite Wahlgang keine Stichwahl unter den zwei Bestplatzierten, sondern eine Neuwahl. Alle dürfen nochmal. Darunter zwei harte Verhandlungsbrocken. Vor allem der 30-jährige Marian Schreier, jüngster Kandidat. Er landete aus dem Stand nur knapp hinter der Grünen und gibt sich zuversichtlich.
Das ist das erste Mal, dass man mit einer unabhängigen Kandidatur überhaupt erfolgsfähig ist in der Großstadt. Und jetzt ist die Sensation wirklich greifbar.
Ob er weitermacht, ließ er offen. Schreier ist eigentlich Sozialdemokrat, aber gegen den Willen der Partei als unabhängiger Kandidat angetreten. Der offizielle SPD-Kandidat hat jetzt den kürzeren gezogen, landete unter 10%. Begeisterung gab es aber bei noch einem Bewerber.
Ja, ich freue mich über die 14%, weil das ist ein starkes Zeichen für eine wirklich radikale ökologische und soziale Politik.
Hannes Rockenbauch, nah dran an den Grünen, inhaltlich und im Ergebnis. Der ökolinke Stadtrat landet dicht dran auf Platz 4. Seine Chancen beim nächsten Mal die einfache Mehrheit zu holen, dürften nicht so hoch sein. Dennoch entscheiden, ob er nochmal antritt, wollte er noch nicht.
Aber das ist das, was wir genau jetzt überlegen müssen. Was ist das Sinnvolle in den nächsten Tagen? Das ist was, wo auf der anderen Seite ich aber keine Lust auf einen CDU-Oberbürgermeister habe. Und das muss man jetzt klug beraten.
In 3 Wochen entscheidet sich dann, in welche Richtung die Stadt sich entwickeln wird und mit wem sie die Hauptprobleme Verkehr und Wohnen anpacken will.
Katharina Thoms berichtete. Gegen Ende der Sendung blicken wir auf einen langen Abschied, der heute zum Abschluss gekommen ist. Nach jahrelangem Warten auf den BER ist der alte Berliner Innenstadtflughafen Tegel außer Dienst gegangen. Claudia van Laak.
Um 15.39 Uhr war es soweit. Ein Airbus der französischen Fluggesellschaft Air France mit Ziel Paris hob ab. Zuvor mit einer Fontäne der Flughafenfeuerwehr verabschiedet. Der RBB berichtete live.
Sie erleben einen durchaus historischen Moment und das Ende von einem Stückchen Berlin.
Die ganze Woche über hatten sich die Berlinerinnen und Berliner von ihrem Flughafen verabschiedet. Heute war das markante sechseckige Gebäude bereits für die Öffentlichkeit geschlossen. Trotzdem machten viele einen Sonntagsausflug zum Flughafen. Wehmütig, in erster Linie die älteren Westberliner.
Wir sagen Bye-bye.
Man ist oft genug hier abgeflogen, angekommen, sind viele Erinnerungen dran.
Ja, ich bin der Meinung, es ist schade, dass so ein schöner Flughafen, bequeme Wege und so weiter innerhalb der Stadt schließt.
Gehört zu Berlin. Wir haben keinen Flughafen in Berlin mehr. Das darf nicht sein, ja.
Sagt dieser Westberliner, der es nicht akzeptieren will, dass der neue Hauptstadt-Airport BER in Brandenburg liegt. Doch nicht alle trauern dem Flughafen Tegel nach. In Pankow und Reinickendorf freuen sich viele fluglärmgeplagte Anwohner über die himmlische Ruhe, die ab sofort bei ihnen herrscht. Der ökologisch orientierte Verkehrsclub VCD organisierte eine Fahrradtour nach Tegel. Sein Motto: Danke Tegel, es reicht. Berlins VCD-Chef Heiner von Marschall.
Das hat schon seine Richtigkeit und Flughäfen gehören nicht in das Innere der Stadt. Es geht um Lärm, es geht um Dreck und es geht durchaus auch um Gefahren.
Vielen blute heute das Herz, sagte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zur Verabschiedung der letzten Maschine. Der SPD-Politiker sprach von einem historischen Tag für die Hauptstadt.
Das war tatsächlich das Tor zur Welt. Viel mehr noch als in Tempelhof ist man ja von hier aus gestartet und konnte die ersten Urlaubsflüge dann eben auch antreten, hat hier Freunde und Familienmitglieder wieder in Empfang genommen. Viele haben hier gestanden und zugeguckt und mitgefiebert, wenn Prominente aus der ganzen Welt hier gelandet sind und ausgestiegen sind, Filmstars, Sportler, Politikerinnen und Politiker natürlich.
Müller verteidigte einmal mehr die Schließung dieses innerstädtischen Airports, trotz eines von der FDP initiierten erfolgreichen Volksentscheids für die Offenhaltung. Man könne nicht einen Flughafen, der für 7 bis 10 Millionen Passagiere gebaut sei, dauerhaft mit 24 Millionen jährlich betreiben. Der Flughafen Tegel stellt jetzt seinen Betrieb vollständig ein, bleibt allerdings noch ein halbes Jahr offiziell betriebsbereit. Auf dem Gelände sollen 5000 Wohnungen gebaut werden. In das Airport-Gebäude zieht eine Fachhochschule.
Claudia van Laak berichtete, die Presseschau, Dietmar Reicher als Autor, Christoph Wittelsbürger liest.
Guten Abend. Herausragendes Thema in den Kommentarspalten ist die Präsidentschaftswahl in den USA. Amtsinhaber Trump zweifelt den Sieg seines demokratischen Herausforderers Biden an. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg schreibt, der Sieg Joe Bidens ist auch und vor allem ein Sieg der Demokratie, die in den USA vielen Zweifeln und hämischen Kommentaren zum Trotz zuverlässig funktioniert. Die amerikanischen Bürger haben die Macht, einen Präsidenten zu wählen und ihn auch wieder abzuwählen. Donald Trump konnte das nicht mit seinem Geld, nicht mit Klagen, nicht mit seiner Amtsmacht und auch nicht mit seiner ganzen Propagandamaschinerie verhindern. Die Zeitung Rheinpfalz aus Ludwigshafen lässt keine Zweifel am Wahlergebnis aufkommen. Die Wahrheit ist, dass Joe Biden einen mehr als soliden Sieg errungen hat. Fast 4 Millionen Stimmen Vorsprung landesweit. Zudem hat Biden jene Staaten zurückerobert, die Trump den Demokraten entrissen hatte. Michigan, Wisconsin und eben auch Pennsylvania. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide wirft ein, Trump hat fast die Hälfte der Stimmen der US-Amerikaner bekommen. Nachfolger Joe Biden von den US-Demokraten kann schwerlich als Hoffnungsträger und Lichtgestalt gelten. Für die Badische Zeitung aus Freiburg ist klar, es war ein Referendum über Trump, keine Abstimmung über Biden. Die Pforzheimer Zeitung blickt voraus. Biden sagt, er wolle sein Land heilen. Das wird eine komplizierte Operation mit ungewissem Ausgang. Und doch könnte er, der als schwacher Kandidat galt, genau der Richtige für diese Aufgabe sein. Gemäßigte Republikaner dürften mit ihm klarkommen. Biden setzt auf Kooperation, nicht auf Konfrontation. Für die Taz ist Kamala Harris als designierte Vizepräsidentin im Weißen Haus sprichwörtlich ein doppelter Meilenstein. Sie ist die erste Frau und die erste nicht-weiße Person, die das zweitwichtigste Amt der USA besetzt. Die Wahl hat eine Signalwirkung für alle, die seit Jahrhunderten in den oberen Etagen der Politik unterrepräsentiert sind. Kamala Harris hat die Chance, als progressive Vizepräsidentin und Antreiberin des Präsidenten in die Geschichte einzugehen. Auch der Berliner Tagesspiegel befasst sich mit Kamala Harris. Die, so oft die erste war, hat eine weitere Glasdecke zertrümmert mit Charme, Eleganz und Hartnäckigkeit. Die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters hat alle Frauen und Mädchen und ganz besonders solche aus Einwandererfamilien eine neue Welt eröffnet. Eine Welt, in der sie alles werden können. Auch Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch Präsidentin. Denn dafür ist Harris auf einmal eine große Favoritin.
Die Presseschau, vorgetragen von Christoph Wittelsbürger, Dietmar Reiche als Autor. Vielen Dank dafür. Das war's mit Das war der Tag an diesem Sonntag. Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich. Kommen Sie gut durch die Nacht und morgen in die neue Woche.